In Christus Jesus, geliebte Geschwister, die vier Schriftworte, wir hörten sie gestern Abend schon, in denen zu einem würdigen Wandel aufgefordert wird, lauten in der Reihenfolge, wie sie in den Briefen des Apostels Paulus vorkommen, Epheser 4, Vers 1, ich spreche euch nun zu, ich, der Gebundene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet. Philipper 1, 10, nur wandelt als Bürger würdig des Evangeliums des Christus. Kolosser 1, 10, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, um des Herrn würdig zu wandeln und ihm in jeder Weise zu gefallen. Und 1. Thessalonicher 2, 12, wie ihr Gottes würdig wandeln möchtet, der euch zu seiner Königsherrschaft und seiner Herrlichkeit beruft. Diese Aufforderung des Apostels Paulus, in ihrem Zusammenhang gelesen und betrachtet, zeigen, dass dem Wandel der Körperschaft, der Glieder der Körperschaft Christi eine große Bedeutung zukommt. Denn er soll erstens würdig ihrer Berufung, zweitens würdig des Evangeliums des Christus, drittens würdig des Herrn und viertens würdig Gottes geschehen. Bevor wir näher darauf eingehen, sollen einige Beispiele erläutern, was die Heilige Schrift unter Wandel versteht und wie sie dieses Wort anwendet. Nach der Stichwortkonkordanz zum konkordanten Neuen Testament bedeutet das griechische Wort Paripateo wörtlich übersetzt umhertreten und wird an einigen Stellen auch mit umhergehen und umherziehen, meistens aber mit wandeln übersetzt. Zunächst einige Aussagen im Alten Testament. In 1. Mose 17,1 heißt es, dass Jahwe dem Abraham erschien und zu ihm sagte, ich bin El, der Allgenugsame, wandle vor mir und sei makellos. David sagte im Psalm 56, 14 vertrauensvoll, du birgst meine Seele vor dem Tod, damit ich vor Elohims Angesicht wandeln kann im Licht der Lebenden. Und im Psalm 131 bezeugte er, ich wandle nicht in Wegen, die zu groß oder zu schwierig für mich sind. In den Berichten des Matthäus, Markus und Johannes wird berichtet, dass der Herr auf dem Meer wandelte und darauf zu den Jüngern in das Schiff trat. Nach der Heilung des Gelähmten sagte Jesus zu ihm, erhebe dich, nimm deine Matte auf und wandle. Johannes 5, Vers 8. Etwas später berichtet Johannes, Jesus wandelte daher nicht mehr öffentlich unter den Juden. Und als er seinen jüdischen Zuhörern verkündet hatte, dass sie sich sein Fleisch und Blut einverleiben sollten, um das Leben zu erlangen, gingen viele seiner Jünger davon und wandelten nicht mehr mit ihm. Aus diesen wenigen Schriftstellen wird ersichtlich, dass in der Schrift Wandeln buchstäblich und bildlich angewandt wird und zu allen Zeiten eine große Bedeutung hat. Kurz zusammengefasst können wir sagen, dass mit Wandeln unser Gang durch das Leben auf der Erde bezeichnet wird, es aber entscheidend ist, von welchen Beweggründen und Einflüssen er bestimmt wird. In den Textworten aus den Paulusbriefen werden wir viermal aufgefordert, würdig zu wandeln. Das Wort würdig weist auf eine nicht alltägliche, sondern ehrenvolle Stellung und Aufgabe hin. Darum schließt ein würdiges Wandeln ein standesgemäßes Verhalten ein, das auch im irdischen Leben von solchen erwartet wird. Nach der Stichwortkonkordanz zum konkordanten Neuen Testament werden zwei griechische Worte, die sich nur durch den Endbuchstaben unterscheiden mit würdig übersetzt. Das eine Wort hat die Bedeutung wert und angemessen und im schlechten Sinn verdienen. Das andere steht nur an den vier eingangs gelesenen Schriftworten in Verbindung mit Wandeln und je einmal in Römer 16, 2 und 3. Johannes 6 und hat ausschließlich die Bedeutung wert und angemessen oder wie Luther übersetzt, gebührend und geziemend. Ihr lieben Geschwister, wenn uns im Evangelium mitgeteilt wird, dass wir Söhne Gottes und Brüder des Erstgeborenen sind, zum Beispiel in Römer 8, 14, 29, Galater 4, 6 und anderen Stellen, ja, dann können wir wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn nur sagen, ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Denn von uns Menschen aus Judennationen heißt es, wir waren einstmals unvernünftig, widerspenstig, verirrt, sklavten mancherlei Begierden und Genüssen, vollführten unser Leben in üblem Wesen und in Neid, waren abscheulich und hassten einander. Titus 3, Vers 3. Gott aber sei Dank dafür, dass für alle an Christus Glaubenden dieses einstmals vergangen ist. Konnte jemand etwas dazu beitragen? Ausgeschlossen. Denn wir lesen weiter in Titus 3, als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters erschien, hat er uns nicht aufgrund von Werken, die wir in Gerechtigkeit tun, sondern nach seiner Barmherzigkeit gerettet. Jedes Gotteskind kann ein Zeugnis davon ablegen, wie es Erbarmen erlangte, als die rettende Gnade Gottes es ergriffen hat und der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi in seinem Herzen aufgeleuchtet ist. 2. Korinther 4, Vers 6, Epheser 2, 4 bis 8. Dadurch wurden wir aus unserer abscheulichen Situation herausgenommen. Und überwältigend ist das Ergebnis. Wir lesen in Kolosser 1, 21, 22, auch euch, die ihr in Denkart und bösen Werken einst Fremde und Feinde gewesen seid, hat er, Christus, im Körper seines Fleisches durch seinen Tod ausgesöhnt, um euch heilig, makellos und unbescholtbar vor seinem Angesicht darzustellen. Paulus spricht damit zuerst uns, die aus den Nationen, an, denn er war ein Jude und kein Fremder und Feind Gottes, aber alle ermangelten der Herrlichkeit Gottes und stehen nun, ob aus Juden oder Nationen berufene, heilig, makellos vor seinem Angesicht. Ihr Lieben, ist uns bewusst, was es bedeutet, Gottes Angesicht nicht mehr fürchten zu müssen, sondern abgesondert für ihn, makellos und unbeschuldbar vor seinem Angesicht zu stehen? So unwürdig wir einst in uns selbst waren, so sind wir nun mit einer unvorstellbaren Würde als Glieder der Körperschaft Christi ausgestattet. Die Menschen unserer Umgebung werden davon nicht viel merken, dass Gott uns in Christus eine so überaus hohe Stellung erhoben hat. Aber schon vor dem Niederwurf der Welt hat Gott uns in Christus auserwählt, damit wir Heilige und Makellose seien vor seinem Angesicht. Und gemäß dem Leitwort unserer Freizeit hat Gott uns in Liebe für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Epheser 1, 5 und 6. Ohne jegliches Anrecht oder irgendein Verdienst, sind wir von Gott in den Sohnestand erhoben worden, was bedeutet, in die Rechte und Würden eines mündigen Sohnes eingesetzt zu sein. Für ihn wurden wir auserwählt und berufen, zu Gliedern der Körperschaft Christi, die Gott seinem Sohn als Vervollständigung gegeben hat, Epheser 1, 22, 23. Ihr Lieben, die Erkenntnis einer so hohen Stellung verpflichtet nun zu einem demgemäßen Wandeln. Wenn allerdings, wie es leider oft der Fall ist, ein in der heutigen Verwaltung zum Glauben gekommener nichts von seiner Berufung und der damit verbundenen Stellung und Aufgabe weiß, kann er auch nicht würdig der Berufung wandeln. Die zur Königsherrschaft auf der Erde aus der Beschneidung Berufenen werden nicht zu einem würdigen Wandel, sondern zu einem rechten Verhalten aufgefordert. Wandel und Verhalten stehen zwar in einem engen Zusammenhang, haben aber verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel schreibt der Apostel Jakobus, wer weise und ein Glauben meisternder ist, zeige durch ein edles Verhalten seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Und der Apostel Petrus spricht den Briefempfängern zu, euer Verhalten unter den Nationen sei trefflich, damit die zuschanden werden, die euer gutes Verhalten in Christus verunglimpfen. 1. Petrus 2, 12 und 3, 15. Im zweiten Brief spricht er im Blick auf das Vergehen von Himmel und Erde zu, in heiligem Verhalten und in Frömmigkeit die Anwesenheit des Herrn zu erwarten. Diese Beispiele zeigen, dass Verhalten vielfach ein sich einstellen und verharren jemandem oder einer Situation gegenüber ist, während Wandeln ein Bewegen einschließt. Wir fragen, warum wohl diese unterschiedlichen Aufforderungen? Israel hat irdische Verheißungen, die in Erfüllung gehen, wenn es den annimmt, den es einst verworfen hat und seiner Bestimmung gemäß ein königliches Priestertum unter den Nationen sein wird und dann durch sein Verhalten zeigt, dass es nun Gottes Volk ist. Das Erwartungsgut der Körperschaft Christi aber ist inmitten der Überhimmlischen. Dieser Bereich ist höher als die Erde und von unzähligen Geschöpfen bevölkert, die den Menschen an Kraft und Herrlichkeit weit überlegen sind. Dort oben, ihr Lieben, dort oben ist der Platz der herausgerufenen Gemeinde, der Körperschaft Christi. Dort sind ihre zukünftigen Aufgaben, Epheser 2, 6 und 7. Die himmlischen Geschöpfe beobachten ganz besonders den Wandel ihrer Glieder. Und nach Epheser 3, 10 wird gegenwärtig durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der Überhimmlischen die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht. Darum werden alle ihre Glieder, die Glieder der Körperschaft, zu einem würdigen Wandel aufgefordert. Und ihr Lieben, das geht weit über ein unanstößiges und ehrbares Verhalten hinaus. Denn einen tadellosen Lebenswandel führen auch manche Menschen dieser Welt. Uns sollte stets bewusst sein, dass sich unser Wandel vor den Augen Gottes und der überhimmlischen Bewohner vollzieht und Jesus Christus zum Vorbild hat. Ihr Lieben, nachdem wir im Epheserbrief zunächst über unsere erhabene Stellung und herrlichen geistlichen Segnungen in Christus belehrt wurden, folgen darauf Ermahnungen zu einem dementsprechenden würdigen Wandeln. Das Thema des Wandels beginnt Paulus in Epheser 4 mit den Worten: Ich spreche euch nun zu, ich, der Gebundene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, zu der ihr berufen wurdet. Nicht als Apostel Christi Jesu, sondern als Gebundener im Herrn, der sich im Wandel und Dienst ihm verpflichtet weiß, spricht er uns zu. Unter diesem Gesichtspunkt sind die folgenden Aussagen in den Kapiteln 4 bis 6 zu verstehen. Zunächst werden wir aufgefordert, nicht länger wie die Nationen in der Eitelkeit unseres Denksinns zu wandeln. Darauf folgen dann positive Ermahnungen, zum Beispiel: Wandelt in Liebe, wandelt wie Kinder des Lichts, gebt Obacht, wie ihr genau wandelt. Und dazu erhalten wir ausführliche Kommentare und Ausführungsbestimmungen. Das mosaische Gesetz hat an Israel erwiesen, dass kein Mensch in der Lage ist, im Fleisch Gottes gerechte Forderung zu erfüllen. Aber alle, in denen der Geist Gottes wohnt, können als in Christus Geheiligte diesen Anweisungen nachkommen. Wir stehen heute nicht unter dem Gesetz, in dem es hieß, du sollst und du darfst nicht. Im Auftrag seines Herrn spricht uns der Sklave Christi liebevoll zu und in uns abseits zu einer vertraulichen und ermahnenden Zwiesprache. Würde es sich dabei um Forderungen an unser Fleisch handeln, dann wären wir schlimmer dran als Israel. Denn dieses Volk ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass das Fleisch unfähig ist, Gottes Willen zu tun. Ihr lieben Geschwister, der Ausgangspunkt für unseren Wandel ist die Berufung, zu der wir berufen wurden. Keine andere Berufung, wie sie zum Beispiel Israel hat. Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe sind die Voraussetzungen dazu. Und dann werden wir uns befleißigen, die Einheit des Geistes mit allen anderen Berufenen durch das Band des Friedens zu halten. Epheser 4, 1 bis 6. Nur solche, die an das Werk des Dienstes in der gegenwärtigen Verwaltung angepasst wurden und zur Erkenntnis eines Sohnes Gottes zum gereiften Mann und Maß des Vollwuchses der Vervollständigung Christi gelangt sind, können würdig ihrer Berufung wandeln. Christus erschafft die zu seiner Körperschaft Berufenen aus Israel und den Nationen in sich selbst zu einer neuen Menschheit, lesen wir Epheser 2, 13 bis 16. Und als solche werden wir Epheser 4, 22 aufgefordert, die alte Menschheit abzulegen und die neue Menschheit anzuziehen, was zu einem Wandel würdig der Berufung führt. Als geliebten Kindern wird uns zugesprochen, Nachahmer Gottes zu werden, indem wir einander Gnade erweisen, wie auch Gott uns in Christus Gnade erweist. Weiter heißt es im Epheserbrief: Wandelt in Liebe. Wie denn? So wie auch Christus euch liebt und sich selbst für uns als Darbringung und Opfer für Gott dahingegeben hat zu einem duftenden Wohlgeruch. Epheser 4, 32 bis 5, Vers 2. Unsere erhabene Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus Christus regelt demnach unser Verhalten zu den Glaubensgeschwistern und den Menschen in der Welt. Als Kinder des Lichts nehmen wir nicht mehr teil an den Werken der Finsternis, sondern bringen durch den uns innewohnenden Geist Frucht des Lichts hervor in aller Gutheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5, 8 bis 21. Würdiger Wandel vollzieht sich auch in unseren irdischen Lebensverhältnissen. Darum werden Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermahnt, in der von Gott gegebenen Unterordnung ihren Wandel zu führen. Epheser 5, 21 bis 6, Vers 9. Niedergesetzt inmitten der Überhimmischen kämpfen wir nicht mit Fleisch und Blut, sondern ziehen die gesamte Waffenrüstung Gottes an, um den geistlichen Mächten der Bosheit zu widerstehen und auf unserem himmlischen Losteil standzuhalten. Epheser 6, 10 bis 18. Das war in Kürze zum Epheserbrief. Auch im Kolosserbrief wird gezeigt, wie wir einen Wandel würdig unserer Berufung zu führen haben. Ich zitiere nur einen Vers aus Kapitel 2, 6 und 7. Wir haben ihn schon mal gehört in diesen Tagen. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, stetig im Glauben, darin überfließend in Dank. Zu jeder dieser nur kurz erwähnten Aufforderungen zu einem würdigen Wandel finden wir ausführliche Belehrungen und Kommentare in der konkordanten Literatur und in Wortdiensten auf Kassetten. Ihr lieben Geschwister in Christus Jesus, nun wenden wir uns der Aufforderung zu einem würdigen Wandel im Philipperbrief zu. In Kapitel 2, 27 wird uns zugesprochen, nur wandelt als Bürger würdig des Evangeliums des Christus, damit ich höre, dass ihr in einem Geist feststeht, wie aus einer Seele gemeinsam im Glauben des Evangeliums wettkämpft. Evangelium ist jede frohe Botschaft oder Wohlbotschaft wörtlich. Unter anderem war die dem Zacharias angekündigte Geburt des Johannes, der an Israel gerichtete Herodsruf von dem nahegekommenen Königreich und die Mitteilung des Timotheus von dem Glauben und der Liebe der Thessalonicher jeweils ein Evangelium. Aus diesen wenigen Schriftstellen erkennen wir, dass die unterschiedlichsten Empfänger nur für sie bestimmte Botschaften erhielten und deshalb auch nur diesen gelten. Leider müssen wir feststellen, dass die verschiedenen Evangelien, zum Beispiel das der Beschneidung und das der Unbeschnittenheit, von vielen Gläubigen nicht auseinandergehalten und oft miteinander vermischt werden. Wir hörten ja gestern Morgen davon. Weil der Apostel Paulus für die Nationen ein Evangelium erhielt, das sich von dem an Israel gerichteten wesentlich unterscheidet, werden wir gewiss nicht würdig des Evangeliums der heutigen Gnadenverwaltung wandeln, wenn wir uns mit Israels irdischer Königreichserwartung beschäftigen und nach dessen Segnungen ausschauen. In Philipper 1, 27 werden wir als Bürger angesprochen. Wir wissen jedoch, dass wir an Israels Bürgerrecht keinen Anteil haben. Epheser 2, Vers 13. Aber in Philipper 3, 21 wird bezeugt, dass unser Bürgertum in den Himmeln ist. Von dort her erwarten wir auch den Retter, unseren Herrn Jesus Christus, der die Körper unserer Erniedrigung dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestalten wird, damit wir befähigt werden, an seinen überhimmlischen Aufgaben teilzuhaben. Jeder von uns ist heute noch Bürger einer irdischen Nation. Aber weil unser wahres und bleibendes Bürgertum in den Himmeln ist, verhalten wir uns wie Gesandte in einem fremden Land. Wir mischen uns nicht in dessen Belange ein, sondern haben vor allem die Aufgabe, den Menschen um uns her die herrliche Botschaft von der Versöhnung Gottes mit der Welt zu bezeugen. Denn trotz der vielen Kränkungen, die ihm die Menschen Tag für Tag zufügen, rechnet Gott sie ihnen in der heutigen Gnadenzeit nicht an, weil er aufgrund des Opfers Christi mit der Welt versöhnt ist. 2. Korinther 5, 19 bis 21. Ihr Lieben, wie steht es aber um unsere Versöhnungsbereitschaft gegenüber den Kränkungen, die uns Menschen zufügen? Wandeln wir würdig dieses Evangeliums von der Versöhnung Gottes mit der Welt? Die Lehre von der Aussöhnung des Alls kann uns gefühlsmäßig sehr ansprechen. Sie ist aber ohne Kraft, wenn nicht auch in uns der Geist der Versöhnung herrscht. Wie einleuchtend ist es doch, dass Menschen, die in die Gemeinschaft mit Gott berufen sind und seinen Geist erhielten, einander, ja allen Menschen Gnade erweisen. Andernfalls wandeln sie nicht würdig des Evangeliums des Christus. Darum werden wir im Philipperbrief ermahnt, dass die Gesinnung Christi Jesu in uns sei, wie aber auch dem Vorbild des Paulus, Timotheus und Epaphroditus folgen sollten. Das Evangelium der heutigen Gnadenverwaltung schließt zwar alles eigene Tun, die Rettung zu erlangen, aus. Aber auf das Auswirken der uns in Gnaden geschenkten Rettung werden wir nachdrücklich hingewiesen. Ein Beispiel für einen Wandel nicht dem Evangelium des Christus gemäß waren die Gläubigen in Galatien. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass sie sittlich irgendwie gefehlt haben. Ganz im Gegenteil, sie wollten dem Evangelium der Gnade Gottes noch einige Gesetzeswerke zur eigenen Vollkommenheit hinzufügen, wie es ihnen Eifer aus der Beschneidung verkündigten. Aber dadurch wurde Gottes Gnade und Christi vollkommenes Rettungswerk abgelehnt und als nicht ausreichend hingestellt. Nicht durch Gnade uns Gesetz, sondern allein aus der uns geschenkten Gnade wirken wir unsere Rettung aus, wie es Philipper 2 heißt, denn Gott ist es, der beides in euch bewirkt, das Wollen wie auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Im Philipperbrief spricht Paulus von Neid, Hader, Ränkesucht und üblen Werken, ja von der Zerschneidung, Kapitel 1, 16, 18, 3, 22. Er war betrübt über viele Gläubige, deren Wandel und Dienst auf das Irdische gerichtet und die Feinde des Kreuzes Christi waren, weil sie noch auf Fleisch vertrauten, Kapitel 3, 18, 19. Ja, ihr Lieben, wenn das in seinen Tagen schon vorhanden war, wie sieht es heute aus? Gibt es nicht allenthalben Gläubige, die Israels Verheißungen für sich in Anspruch nehmen und nach einer Vorzugsstellung im irdischen kommenden Königreich Christi trachten? Es gibt aber auch Gläubige, die fordern von ihrer Obrigkeit soziale Reformen und ein gerechtes Regieren, um Friede auf der Erde zu bewirken. Ihr lieben Geschwister, wir sind jedoch im Geist aus diesem Bereich entnommen und in eine ganz andere Sphäre versetzt. Das Evangelium, das der erhöhte Herr dem Apostel Paulus anvertraut hatte, verheißt keine irdischen Segnungen, wie sie Israel im Königreich Christi auf der Erde erhalten wird. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen inmitten der Überirdischen. Unser irdischer Weg führt durch Leiden zur Herrlichkeit, wie wir es gestern Abend noch hörten, wie es auch Paulus und seine Mitarbeiter und alle, die Christi Vorbild folgten, erfahren haben. Aber trotzdem ist dieser Glaubensweg eine Ursache zu immerwährender Freude, von der wir in keinem anderen Brief so oft lesen wie im Philipperbrief. Ebenso wie im 4. Kapitel des Epheserbriefs wird auch in den ersten Kapiteln des Philipperbriefs auf die Einheit des Geistes unter allen zur Körperschaft Christi Berufenen hingewiesen. Weil wir alle denselben Geist erhielten, schließt ein Wandel würdig des Evangeliums des Christus ein, in einem Geist festzustehen und wie aus einer Seele im Glauben des Evangeliums wettzukämpfen. Eindringlich werden wir in den Anfangsversen des 2. Kapitels ermahnt, gleichgesinnt zu sein, ein und dieselbe Liebe zu haben und in der Seele vereint auf das eine zu sinnen. Ja, in Demut einer den anderen sich selbst für überlegen zu erachten und jeder nicht auf das Seine, sondern auf das Wohl des anderen achte. Und dieser Zuspruch gipfelt darin, in der Gesinnung Christi Jesu zu leben und zu wandeln. Und ihr Lieben, es ist sehr bezeichnend, dass im Epheser, Philipper und Kolosserbrief die Demut an erster Stelle steht, um würdig unserer hohen Berufung zu wandeln. Denn Würde darf keinesfalls dazu führen, auf andere herabzusehen. Die dritte Aufforderung erhalten wir im Kolosserbrief. Die Kolosser hatten das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört und von dem treuen Diener Christi Epaphras gelernt. Am Anfang des Briefes danken Paulus und Timotheus dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, dass bei den Heiligen und Gläubigen die Gnadengaben des Glaubens, der Liebe und der Erwartung vorhanden waren, Kapitel 1, 4 bis 8. Aber die Apostel hörten nicht auf, für alle zu beten und zu bitten, dass sie mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werden, um des Herrn würdig zu wandeln. Denn Paulus beginnt mit diesem Gebet, das Geheimnis des Christus bekannt zu machen, dessen Inhalt die Erschaffung und Aussöhnung des Alls durch den Sohn der Liebe Gottes ist. Und die Gewissheit darüber wird den Wandel derer prägen, die der Vater zum Losanteil der Heiligen im Licht tauglich macht und in das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Kolosser 1, 12 und 13. Ihr Lieben, wir haben heute schon im Geist Teil an seinem Herrschaftsbereich, der einmal das ganze All umfasst. Gott zu gefallen und Gutes tun, wird wohl das Anliegen jeden Gotteskindes sein. Aber geschieht das nicht oft in der falschen Vorstellung, die sich in vielen christlichen Aktivitäten zeigt, dass wir Gott helfen müssen bei der Durchführung seiner Pläne und der Aufrichtung seines Königreichs auf Erden? Darum ist die Bitte in Kolosser 1,9, mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt zu werden, dringend notwendig. damit wir nicht gegen seinen Willen, sondern in völliger Übereinstimmung mit seinem Willen würdig wandeln. Die Vervollständigung des Wortes Gottes geschah durch die alles überragenden Enthüllungen der bisher in Gott verborgenen Geheimnisse, die Paulus erst als gebundener Christi Jesu niederschreiben und den Gliedern der Körperschaft bekannt machen durfte, Kolosser 1, 25. Besonders im Kolosserbrief leuchtet die Herrlichkeit des Sohnes der Liebe Gottes auf, der alles ins Dasein brachte, aber auch alles, was durch Sünde, Feindschaft und Tod von Gott getrennt wurde, durch Unterordnung an das Herz des Vaters zurückbringt und aussöhnt durch das Blut seines Kreuzes. Weil wir als Glieder seiner Körperschaft an seinen gewaltigen Aufgaben teilhaben, wird uns zugesprochen zu einem würdigen Wandel, der darauf gerichtet ist, ihm in jeder Weise zu gefallen und in allem, nicht nur in etwas, in allem guten Werk Frucht zu bringen. Das vermögen wir nicht, wenn wir noch in Unmündigkeit waren, sondern nur, wenn wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, wie es Kolosser 1,10 heißt. Das heißt, zur Reife gelangen und vollgewiss in allem Willen Gottes sind. Erfüllt mit geistlicher Weisheit und geistlichem Verständnis wird unser Wandel stets in Übereinstimmung mit seinem Willen sein, dementsprechende Frucht bringen und zu seiner Verherrlichung beitragen. Eine weitere Frucht des Wachsens in der Erkenntnis Gottes ist nach Vers 11, dass wir nicht nur mit etwas, sondern mit aller Kraft nach der Gewalt seiner Herrlichkeit gekräftigt werden. Allerdings nicht, um große Taten zu vollbringen, sondern in Ausdauer und Geduld mit Freuden den Glaubensweg gehen und unseren Wandel führen. Nach Gottes Willen wird die Schwachheit, der vielen seiner Kinder auferlegt, nicht abgetan, darf sich aber im Ausharren, wörtlich drunter bleiben, bewähren. Ja, ihr Lieben, wenn wir das praktizieren, werden wir nicht unter Seufzen und Klagen, sondern mit Freuden geduldig ausharren, damit rechnen, dass die Leiden der jetzigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden und Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten zusammenwirkt. Ja, nichts und niemand uns von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, 18 bis 39. Zum Schluss nur noch ein ganz kurzer Hinweis auf die vierte Anweisung, welche lautet, Gottes würdig zu wandeln. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Die Thessalonicher hatten das Evangelium Gottes durch Paulus und seine Mitarbeiter gehört. Es hatte sich durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes unter ihnen in Kraft erwiesen und bewirkt, dass sie sich von ihren Götzen zu dem lebendigen und wahrhaften Gott umgewandt hatten, um nun ihm zu dienen, zu Sklaven. Trotzdem ihnen dadurch Verfolgungen und große Drangsale zuteil wurden, standen sie fest in Vollgewissheit des Glaubens, mühten sich in der von Gott empfangenen Liebe und waren beharrlich in der Erwartung des Herrn Jesus Christus. Lesen wir Kapitel 1, Vers 2 bis 10. Nun erhielten sie in diesem Brief tröstenden und ermahnenden Zuspruch. In mütterlichem Mitempfinden nahm Paulus und seine Mitarbeiter teil an den Leiden und Nöten der jungen Gemeinde, sprachen den Glaubensgeschwistern aber auch väterlich zu, würdig des Gottes zu wandeln, der sie zu seiner Königsherrschaft und Herrlichkeit berufen hatte. Kapitel 2, 1 bis 12. Gott hatte sie geborgen aus der Obrigkeit der Finsternis und das Königreich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Das ist heute kein buchstäbliches, sondern ein geistliches Königreich, das im Innern aller Glaubenden ist, wie es der Herr schon den Juden gesagt hatte in Lukas 17, 21. Paulus schrieb später den Geschwistern in Rom, das Königreich, wir können auch sagen, der Herrschaftsbereich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude in Heiligem Geist. Denn wer in diesem den Christus als Sklave dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Römer 14, 17, 18. Daraus, ihr Lieben, erkennen wir, dass Gottes würdig Wandeln einschließt, seiner Herrschaft in uns gänzlich Raum zu geben. Wohnt er durch seinen Geist völlig in unseren Herzen, wird unsere Liebe zu ihm noch größer werden und wir vertrauen alle Zeit seiner Allmacht und seinem Alles bewirken, auch wenn unser Weg Drangsale und Leiden einschließt. Wir bringen alle unsere Anliegen im Gebet und flehend vor ihn und danken ihm in allem und für alles, wozu Paulus die Thessalonicher Kapitel 5, 17, 18 auffordert. Eine freudige Ergebenheit unter Gottes Willen ist ein Beweis seiner Königsherrschaft in uns. Und die Erwartung zukünftiger Herrlichkeit wird denen um ihre entschlafenen, betrübten Geschwistern in Thessalonich im 4. und 5. Kapitel des Briefes bekannt gemacht und darf Anlass zur immerwährenden Freude sein, wozu Paulus auch am Schluss auffordert, Kapitel 5, Vers 16. In seinen späteren Briefen machte Paulus bekannt, dass die Glieder der Körperschaft Christi dazu berufen sind, an der Königsherrschaft Christi inmitten der überhimmlischen Teil zu haben. Und ihr Lieben, im Blick darauf, lasst es uns als eine Auszeichnung ansehen, unserer hohen und herrlichen Stellung gemäß zu einem würdigen Wandel und Dienst berufen zu sein, zur Verherrlichung Gottes. Amen.